Ausschluss, Ende vorbei. Das war's, ja. Summer Breeze, ade. Nächstes Jahr, mit Glück vielleicht nochmal. Jetzt ist aber vorbei. Jetzt ist, das hört man hier auch an dieser Musik, ganz normale Baywatch Berlin Musik wieder. Jetzt heißt es wieder Futtern über Muttern. Gute alte Hausmannskost. Und jetzt tauschen wir das Badehandtuch wieder gegen die Kittelschürze. Jetzt kommen wir wieder zurück. Kommen wir wieder an in der Gegenwart, in unserem normalen Leben, was wir im Idealfall ja auch gut finden. Ne?
Ja, das stimmt.
Dass man also sich jetzt wieder so...
Ich finde, wir sind ja für Transparenz, ne? Und gerade hat Jakob, bevor wir die Aufnahme gestartet sind...
Oh, halt die Fresse, Schmitty!
Hat er noch gesagt, was bin ich froh, dass wir uns kein Intro aus dem Arsch ziehen müssen, sondern ganz normal die Folge starten.
Ja, man kann ja kurz erzählen, wie wir das überhaupt immer gemacht haben. Wir haben bei der Summer Breeze am Anfang immer diese Intros gehabt. Das heißt, da gibt es immer so eine vage Idee. Viel mehr hat nun wirklich auch keiner die Muße, sich da mehr mit zu beschäftigen.
Und dann wird wie in der Schillerstraße rumimprovisiert.
Genau, und dann machen wir in bester Ralf-Schmitz-Manier, improvisieren wir auf dem Wort Käsefondue rum, zum Beispiel jetzt.
Leberwurst.
Leberwurst, hat einer Leberwurst gesagt. 20 Minuten Programm zum Thema Leberwurst. Und dann kommt hinterher Pfeife so und sagt, oh, scheiße, und muss alle anderen Stimmen einsprechen, die wir uns währenddessen ausgedacht haben. Den Bademeister oder irgendwen, der da an der Straßenecke steht oder
den
so.
Den Bösen im Stau, genau.
Exakt. Und natürlich die ganzen Geräusche machen, damit das nachher nicht so klingt, als hätten wir uns das in dem Moment ausgedacht. Also nur noch inhaltlich kriegt man da so eine Art Ahnung davon,
ich
dass das wohl...
Ich finde zu ehrlich, Klaas. Ich finde es jetzt schon zu ehrlich. Also du versaust uns jetzt hier direkt irgendeinen Schrottpreis für Podcasts, weil du diesen tiefen Blick hinter die Kulissen
weil ich zu ehrlich
hast.
Bin? Most honest ja, Podcast in the Laber-Business? Ist doch ein Leistungsmerkmal.
Aber das ist doch eh so ein Branchenthema bei uns. Also man immer wenn man auf dem Dreh ist und es läuft nicht so richtig gut, ne, und das kommt öfter mal vor, heißt es immer fix it in the mix. Und das macht für uns, das macht für uns Pfeife. Also ein Haufen Klumpatsch gedreht, nichts passt zusammen und dann hofft man einfach, dass wenn man sich eine Woche im Schnitt vergräbt, dass da irgendwas rauskommt, was man noch senden kann.
Ja, aber Thomas hat ja gerade dir diese Transparenzoffensive gemacht und ich habe am Anfang hier gesagt, jetzt geht es wieder nochmal weiter. Das stimmt ja auch für 83 Millionen Deutsche. Oder wie viel sind das mittlerweile, die uns hören? Also ich rede jetzt nicht von der Leute, die hier wohnen, sondern wie viele, die uns hören.
Ja,
die
sind alle. Alle
egal.
Deutschen, ja.
Also es gilt für alle, gilt wieder, sich mal nicht verrückt spielen. Jetzt ist wieder normal Baywatch Berlin. Außer für natürlich Thomas Schmidt, der unangepasste Thomas Schmidt, der gesagt hat, Summer Breeze ist vorbei. Jetzt fahre ich in Urlaub.
Ja.
Punk's not dead. Mir doch egal. Ja, Thomas Schmidt. Mit einem Thomas Schmidt kann man sowas nicht machen. Er lässt sich ja wohl nichts vorstellen. Wer soll ihn aufhalten? Summer Breeze hin oder her.
Guck mal, das kann man so lesen oder so. Für mich war es so, aha, wir haben noch einen Job zu machen, ne? Und Summer Breeze ist halt eine extra Herausforderung. Da warte ich jetzt erstmal hier und gehe dann in Urlaub, wenn die Arbeit getan ist.
Aha, genau. Mhm. Sehr einleuchtend, Schmitty.
Ja, das schmälert jetzt so ein bisschen unsere Skills an den normalen Folgen, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Das wo bist war du denn so da am Rumschimmeln eigentlich? Erzähl mal.
Ja, Schmitty, denk doch antizyklisch, Klaas. Du hast doch recht. Schmitty ist der letzte, ist ein richtiger Businesspunk, der letzte Mohikaner. Jetzt, wo alle irgendwie aus Mallorca, alle Deutschen abgezogen werden mit sechsfacher Impfung und 10 Nachweisen, wo fährt unseren Schmitty hin? Nach Mallorca.
Ich
ach was?
Nach Mallorca.
Lässt du dir die Urlaubslaune nicht vermiesen und machst du dich da gegen jede Vernunft da ledrig oder was?
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe so, ich entwickle jetzt mit dem Alter auf einmal noch so Sachen, die ich 20 Jahre nicht gemacht habe. Zum Beispiel an den Strand gehen.
Ja.
Ich habe euch ein Foto geschickt, ihr wart ja auch irgendwie erstaunt.
Sehr erstaunt.
Ich bin eigentlich da sehr bekannt dafür, dass ich mir einfach ein Ferienhäuschen miete und da ist ein Pool davor und dann verlasse ich diesen Pool 14 Tage nicht. Und diesmal habe ich gedacht, jetzt gehst du mal an den Strand und ich fand's so gut,
ja.
Ich bin sogar ins Meer gegangen. Das war wie Wellenbaden früher, wie im Wellenbad. Das war mega gut und dann gab's so einen Drink und dann lag man da am Strand und dann hat man die weiße Haut gebräunt und um einen rum waren auch nur, ich habe auch geguckt, dass ich so einen Strandabschnitt finde, wo man sich nicht schämen muss.
Weißt du, an
also
wen du mich erinnerst?
Das ist das Geile, deswegen fährt man nicht nach Ibiza, wo nur Models rumlaufen. Da, hier an dem Strandabschnitt, da ist wirklich, da fühle ich mich wohl in meiner Haut.
Bei die normale Leute, ne? Sag mal, Manchmal erinnerst du mich ein bisschen mit deiner Begeisterung für Normales, ne? Was du aber zum ersten Mal machst, ne? Zum Beispiel ins Wasser gehen oder so, ne? Du sagst das ja wie im Freibad und so. Kennst du dich noch an den Film Elling erinnern? Wo diese zwei da irgendwo in Skandinavien da ausgewildert werden aus dem Heim. Und dann Kjell Bjarne und Elling müssen dann zusammen in so einer normalen Wohnung sein. Die haben so einen Sozialarbeiter und dann üben die so telefonieren und rausgehen und Kaffee trinken und so und sind dann ganz begeistert, ne? Ist ja auch schön, ne? Wenn man so an so den ganz normalen Ding noch so eine richtig kindliche, naive Erstfreude haben kann.
Ja, hab ich. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, ich habe ja meine Sprachlern-App dabei, ne? Und dann schaffe ich mir da Spanisch drauf. Und das ist aber Schmitty. das ist hier so ein bisschen komisch. Ich gehe also zum Beispiel an die Bar am Strand und bestell dann, ja, und versuche mir da irgendwas zu rade brechen, sagt man, glaube ich. Und da murkse ich mir da einen ab 10 Minuten und in dem Moment, jedes Mal, da ist Verlass drauf, kommt irgendeiner, knallt 2 Bier auf den Tresen, sagt mir bitte noch 2 Bier und 3 Kalbis. So, und das ist halt der Nachteil an Mallorca. Ja. Du wirst nicht dazu gezwungen, irgendwie fremd zu sein.
Man spricht Deutsch.
Das stimmt.
Ne?
Und du stehst da, hast einen Poncho an, hast dich landestypisch gekleidet, weißt alles
Hand,
exakt genau, wie es funktioniert, kommst praktisch da, noch so eine Paella unterm Arm. Also das, du machst alles, um irgendwie den Leuten entgegenzukommen. Und dann kommt da irgend so ein Jürgen und sagt, mach's mir noch 2 halbe.
Exakt so ist es. Jedes einzelne Mal. Aber ich kann euch auch beruhigen, ich bin auch faul. Ich bin auch stinkefaul. Also wirklich heute, das ist für mich so ein richtiger Arbeitstag hier, dass ich hier ein Mikrofon anstöpseln musste. Ja. Das ist wirklich das Maximum an Aktivität, die ich hier verbringen werde.
Schmitty, hältst du dich denn auch an die Jakob-Lund-Strandroutine? Also es gibt ja immer wieder so Influencer, die zeigen ihre Morgenroutine. Und meine Strandroutine ist so, die kennst du auch, Schmitty. Man legt sich auf seine Liege. Dann hält man erstmal ein Schläfchen. Wenn man dann so aufwacht, weil man geträumt hat, dass man einen Abhang runterfällt, in diesem Moment zieht man sich das T-Shirt kurz aus, rennt ganz schnell ins Wasser, kühlt sich ab, danach macht man einen schnellen, raschen Handtuch-Badehosenwechsel und hat dann das Problem, dass diese nasse Badehose runter muss vom Bein, wo sie fast klebt. Dabei muss man das Handtuch festhalten, damit keiner den Pimmel sieht. Da muss man die neue, trockene irgendwie so drüber stülpen, wie so ein Netz über eine Salami. Mhm. Und dann kann man folgendes mal, dann geht man zum Stand und dann sagt man eine Sangria Cava bitte. Und Sangria Cava ist nach Espresso Tini der Urlaubstipp Nummer 1. Es ist der Saft der Götter. Der Saft der Götter. Es ist, ich sage nicht, dass es etwas Neues ist. Ich sage nur unseren geliebten und geschätzten HörerInnen, wenn sie ihren Urlaub 100% verbessern wollen, bestellen sie Sangria Cava, so sie denn in Spanien sind. Das ist nämlich Sekt mit eingelegtem frischen Obst und ich glaube noch ein ordentlicher Schuss Wodka und dann noch irgendwie so 3 Säcke Zucker aus der Zuckerfabrik. Und das knallt dir sowas von in die Rübe. Du merkst es aber nicht, weil es einfach nur frisch und nach Urlaub schmeckt. Und dann bist du stinkbesoffen. Und dann macht man folgendes, dann legt man sich auf seine Liege und mit diesem leichten Schwindel liest man so 3 Absätze in seinem Buch kurz an und verfällt in einen gnadenlosen Schlaf von ungefähr 1,5 Stunden, aus dem man nüchtern erwacht, dann setzt man sich ins Auto und fährt wieder zum Haus.
Also da kann ich dich beruhigen, Jakob, ich habe das alles gemacht, so wie du es aufgetragen hast und du hast es ja auch gemerkt, ich habe dir ja noch vom Strand Fotos geschickt und habe dich gefragt, geht man da hin und holt sich das und kann das mitnehmen auf die Liege? Also du bist schon akzeptiert als der absolute Beach-Experte hier.
Ja, stimmt.
Also mir sind mehrere Sachen aufgefallen am Strand, die ich eigentlich nicht hätte wissen wollen, weil man hat ja viel Zeit eben auch über Dinge nachzudenken und Gedanken weiter zu verfolgen, die man sonst vielleicht wieder fallen lassen würde, wenn man einfach keine Zeit dafür hat. Und mir ist mal eins aufgefallen, also die Toilette, die war relativ weit weg und so und ich dachte mir, ja, ist eigentlich unpraktisch und so und dann habe ich aber irgendwie so das Gefühl gehabt, also es beschwert sich keiner so richtig darüber und dann ist es mir so richtig nach und nach dann ist dir ganz
warm das Bein runtergelaufen vor Schreck.
Ja, vor Schreck. Und dann habe ich nebenan, da war so eine ältere Frau. Und dann habe ich noch so bei mir gedacht, wenn man älter ist, da geht man wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ins tiefe Wasser zum Schwimmen, sondern da will man sich kurz auskühlen so und dann geht man wieder in dieses Beachhäuschen oder auf seine Liege und so. Das ist wahrscheinlich so, ne, weil das ist dann zu anstrengend, wenn man so. Und so habe ich so gedacht und ich sah immer, wie die so alle einmal pro Stunde ging die dann da immer so ins knietiefe Wasser, setzte sich da so in den Sand ins Wasser, so dass das so bis zum Bauchnabel steht. Und dann war sie so 5 Minuten später, nicht gedacht, ja, dann ist sie hier wohl kalt genug. und dann ist sie wieder zurückgegangen. Und dann habe ich auf einmal, ist mir das, wie bei A Beautiful Mind, sind diese ganzen Infos zusammengekommen und ich habe festgestellt, die geht einmal pro Stunde ins Wasser zum Pissen, die Oma.
Ja. So, ich habe das auch beobachtet.
Nein, das verteilt sich ja ganz gut im Mittelmeer, ne? Und trotzdem ist das so eine psychologische Hürde, über die man dann trotzdem springen muss, wo man einfach denkt, ich schnorchel lieber da hinten. Normal schwimmen, okay.
Solange mit der Welle keine Wurst an dir vorbeifliegt, ist alles okay.
Wir sind ja nicht im Freibad hier, weißt du, wo dann so Pflaster angeschwommen kommen. Ne? Ja.
Ich habe das auch bemerkt, ne? Und hier ist es so, an meinem Strandabschnitt, dass die Leute wie so Flamingos ins Wasser gehen und die stehen dann immer still. Und die sind nur hüfthoch im Wasser und die machen nichts. Also die Kunst von absolut nichts machen. Man beobachtet die und die stehen einfach kerzengerade, mucksmäuschenstill im Wasser rum und gehen danach wieder raus. Das,
ich fordere, man muss mindestens hinter die Bojenlinie. Das ist höflich. Also wenn wir jetzt
es war gelbe Flagge, Jakob, da ist nichts.
Ja, aber vielleicht heißt ja gelbe Flagge jetzt alle pissen gehen.
Pissbefehl am Ballermann.
Und bei Rot wird auf die Linie geschissen. Ach, wir sind heute.
Ja, ich weiß, es ist schon mal kulturell hochwertiger gestartet, dieser Podcast. Das wird den ZuhörerInnen auch aufgefallen sein, aber so ist das nun mal, ne? Auch wir unterliegen gewissen Wellenbewegungen, ne? Und da wären wir ja wieder beim Thema Urlaub. So, aber ne, ich fühle mich ja tatsächlich, ich bin ja heute mal kurioserweise der Einzige, der in Berlin ist.
Du bist das im heißt, Dienst.
Ja, genau. Ich bin hier, habe meine Stempelkarte hier in den Automaten gestopft und bin derjenige, der hier alles zusammenhält. Einer muss ja immer da sein, der hier die Technik bedient. Das bin ich in dem Fall, ne? Das heißt, ich kann hier praktisch einfach Sachen, ich könnte hier so Geräusche machen, wenn ich wüsste, wie das geht. Und ich bin derjenige, der hier so die Zentrale ist, ne? Von dem aus gesendet wird. Aber ich fühle mich auch so ein bisschen wie so einer, der so Verrückte am Telefon hat, die der dann... weißt du, die so einsam sind und dann nachts beim Radio anrufen. Ja, genau. So und ihr seid praktisch so meine Patienten, die ich dann hier so mit so ein bisschen Geborgenheit versorge übers Radio, dass ihr also nicht so das Gefühl habt, ihr seid da ganz alleine draußen. Und dann gibt es wiederum die nächste Generation, die hören sich das dann nur an, so die weitere Phase dann. Und die fühlen sich dann auch ein bisschen gut, dass sie dann hören, dass es noch andere Leute gibt, die schlecht drauf sind, so wie ihr.
Was unterstellst du uns denn jetzt?
Nein, nicht euch jetzt als Person, nur so ihr so als, nur Schmitti, ruhig, hold your horses, Schmitti. So war es doch nicht gemeint. Sondern nur diese Situation, wie ich hier sitze. Ah, ich sende so ins Land hinaus, verstehst du?
Du bist also bei Studio Bummens und sitzt da in diesem Holzkäfig.
Ja, soll ich dich mal richtig wütend machen, Thomas?
Mach mal.
Hast du die hässlichen Füße von Thomas Müller auf Instagram gesehen?
Ja.
Ich habe nicht gedacht, was sind das für hässliche Füße, also habe ich natürlich auch gedacht, aber ich habe als allererstes innerhalb von einer halben Sekunde, so nah sind wir uns, Schmitti, habe ich gedacht, das ist was für unseren Thomas. Die hässlichen,
also
nackten Füße von Thomas Müller auf Instagram. Bah!
Ich bin dir erstmal sehr, sehr dankbar, dass du sie mir nicht geschickt hast. Das ist schon mal ein Fortschritt in unserer Beziehung.
Ja.
Aber, dass du, also so, wenn du mich jetzt hier im Podcast dran erinnerst, der kommt bei mir, ich fange wirklich an zu schwitzen. Joko sagt auch immer, der kriegt immer so einen roten Hals und der hat ganz schwitzige Hände. Und so geht's mir gerade, wenn ich an diese Zehennägel denke. Das war nicht schön, ne?
Jetzt mittlerweile, wie das immer so ist, wenn dann so irgendwas boulevardmäßig hochkocht, dann hat er noch so einen scheiß Gag gemacht, ne, mit ich muss hier zum Nagelsmann, das war ja wohl seine Idee dahinter, ne? Dann merkt man auch, oh, witzig. Aber dann kommt er dann so, dann sofort bricht bei Brisant und bei RTL Exklusiv bricht Hektik aus. Und da wird gesagt, so, was machen wir jetzt damit? Wie können wir das Thema noch am Leben halten? Oh. Wie können wir die hässlichen Füße von Thomas Müller noch 2-3 Tage über unsere Magazine strecken? Also, man ruft irgend so einen Nagelpilzexperten an und sagt, wir würden gerne hier noch einen zweiten Beitrag machen, hier so die Auswertung. Ne? Der erste ist, dass es das Bild gibt und der zweite ist jetzt, ein Experte schaut drauf und sagt, was er dazu denkt. Dann kann man praktisch noch einen Beitrag dazu machen. Ne? So klicken die dann in solchen Redaktionen und dann sagt so ein Nagelexperte, was da jetzt an seine ekligen Füße da, was da jetzt nun genau abgeschimmelt ist gerade. Ne?
Dazu zwei Sachen, Klaas. Zum einen, ne, bedauere ich den Redakteur oder die Redakteurin, die im Schnitt sitzt und muss mit diesem Bild von Thomas Müllers Füßen einen ganzen Beitrag von 4 Minuten Länge bebildern. Ja. Weil da wird ja irgendein Experte, wird da ja irgendwie rumsappeln, ne, und irgendwie, was da alles passiert ist. Und dann muss man das Bild immer, und das ist wirklich der Horror, man muss das dann in so ein, das ist ja meistens hochkant und das unser Fernsehbild ist, ja, ist breiter. Das heißt, man muss es in den Rahmen packen. Dann wird das so, damit ein bisschen Zeit vergeht, nach vorne gezoomt, nach hinten gezoomt. Dann fliegt es vielleicht noch mal rum. Dann macht man die drei Bilder so nebeneinander, das ganze Bild mit diesen Füßen ausgeführt. Dann zoomt man mal ran, zoomt mal raus. Das ist das eine. Horror. Wirklich, ich zünde eine Kerze an für den Redakteur oder die Redakteurin, die es machen muss.
Die stellen wir im Schloss Bellevue ins Fenster. Ja. Aber wir haben...
Nee, klar, also, weißt du, was jetzt kommen wird? Ich habe wahnsinnige Angst, weil das ist ganz oft so, dass dann, wenn denen nichts mehr einfällt zu den Füßen, ne, und wenn die da jeden Nagelpilz besprochen haben, dann fangen die an zu sagen, sowas wie, Thomas Müller hat's vorgemacht, zu seinen Füßen stehen.
Ja, dann wird
stehen.
Es ein Trend.
Ja, und dann zeigt man von anderen Promis noch die Füße und dann gibt's so Fußbeiträge von anderen Promis, wo auch da, und dann heißt es so, ist doch egal, das ist dann Feed Positivity. Davor habe ich
ja, das heißt, was ich auch immer schlimm finde, ist, wenn dann wird zum Beispiel immer geguckt, so ganz schöne Menschen, egal ob Männer oder Frauen, irgendwelche Bekannten, ne, wird immer gesagt, so schön sind sie gar nicht, auch sie haben ihre kleinen Marken. Sie haben zum Beispiel, weiß nicht, wie das genau heißt, hier Hallux Valux oder so, ne? Und dann gibt es so ein Zoom auf die Füße und dann siehst du halt, dass die wirklich aussehen wie so Hühnerfüße. So, unten dran ist dir bislang gar nicht aufgefallen, weil die wahrscheinlich immer geschlossene Schuhe anhatten und so. Und dann wird so herausgearbeitet, auch sie sind irgendwo sehr hässlich. Gucken Sie mal da.
Und wenn jetzt hier irgendjemand schreit, ne? Achtung, das ist doch irgendwie, man macht sich hier lustig und ne, das ist irgendwie Bodyshaming und so. Nein, es ist mir vollkommen egal, was jemand mit seinen Füßen macht. Ne? Da kann Hornhaut noch und nöcher dran sein, die Nägel, wie du immer sagst, die Schneeschippen vorne dran. Das ist mir alles scheißegal. Aber man kann sie halt auch einpacken und das Erlebnis für sich behalten.
Jetzt haben wir da wirklich ganz schön, wir haben eigentlich in bester Boulevardblatt-Manier haben wir das Thema ausgeweitet wie einen
sogar
Pizzateig.
Weitergedreht.
Wie einen Pizzateig. Ne?
Das nennt das doch dann auch ein Weiterdreh.
Weiterdreh.
Man nimmt das Ursprungsthema und dreht es weiter.
Genau, man macht einen Meter machen. Man muss zwischendurch genau. Muss man Meter machen. Also, lieber Thomas Müller, danke.
Und dann stell dir mal vor, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ne, das wird in einen Beitrag gepresst und dann steht bei RTL am Ende des Beitrags immer in der Bauchbinde ein Film von Marion Schröder und Tim Knospe. Mhm. Ein Film von, bei so einem Thema.
Tja, klar. Nee,
jetzt bin ich wieder voll aus dem Urlaub raus, ja, Klaas.
Ja, sorry, aber stell dir mal vor, du dann sagst du, ey, der ist so geil geworden, dieser Beitrag über die Käsemauken von Thomas Müller. Das packe ich auf mein Showreel. Da bewerbe ich mich mit, bei einem anderen Magazin. Punkt, da gehe ich jetzt von Punkt 9, dann mache ich einfach 3 Punkte oben drauf, werde ich jetzt hochgestuft zu Punkt 12.
Klaas, ich habe eine Frage an den Prominenten.
Ja, warte, Moment, ich muss hier drauf drücken.
Technik, Klaas, mach Technik-Sachen jetzt.
Oh, wisst ihr was, spannend. Ich kann das jetzt nicht genau beantworten, aber es gibt jetzt momentan einen Job, den ich habe, wo ich so technische Sachen bedienen muss, zumindest sehr stark so tun muss, dass ich technische Sachen bedienen muss. Und zwar bin
das
ich da,
kannst du sehr stark
bin ich
so
da
tun.
In der Geschichte der Beste. Ich bin
so,
der genau weiß, wo man drauf drückt. Und ich kann mir wirklich immer nur hart merken, auf welche Quatschknöpfe ich jetzt gedrückt habe, damit ich das beim nächsten Mal wieder genauso mache. Obwohl da ja
musst
gar nichts
passiert.
Musst
du dann auch so Texte sagen dazu, was du ja, da als Expertisches ja. drückst und machst?
Selbstverständlich, ja, ja, ja. So,
also das heißt, du drehst einen Film oder eine Serie, irgendwas Fiktionales und da musst du halt irgendjemanden darstellen. So
genau, und ich wünsche mir immer, dass in den Closen kommen dann so, Thomas, deine Hände rein und machen das schnell für mich.
Ah ja, okay.
Kurs 772, wir fliegen nach Centauri.
Warte mal, wo hier? So, geht los.
Fragen an den Prominenten.
Klaas Umlauf, ich habe Angst und ich brauche den Rat eines erfahrenen Showhasen, eines Mannes, der im Showbiz eigentlich gezeugt wurde, kurzum von dir.
Ich wurde im Showbiz gezeugt, von meinen Eltern
genau,
in der Garderobe vom Unsorgtheater.
Genau. Weil es ist ja so, ganz, ganz eifrige BaywatcherInnen, die selbstverständlich auch natürlich diesen Podcast abonniert haben und deswegen unsere absoluten Lieblingshörer sind, haben auch Folge 1 gehört. Und in dieser Folge habe ich mich ja aus heutiger Sicht, man wird ja auch weiser mit dem Alter, ist ja auch schon ein Jahr her, doch in herablassender, spitzzüngiger, zynischer Weise über Ralf Schmitz geäußert. Und über sein literarisches Oeuvre, diese Katzenbücher, die der da so schreibt, wo es so niedliche Katzengeschichtchen geht. Und da habe ich mich dann doch aus heutiger Sicht mir völlig unverständlich doch recht scharf geäußert, dass ich das beschissen finde. Und dann, ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich hasse Ralf Schmitz. Ich weiß es nicht mehr. Alles Sätze, hinter denen man so natürlich heute gar nicht mehr stehen kann, denn Hass ist ja ein großes Wort. Und jetzt ist es ja so, damals, zum Zeitpunkt der Aufnahme, war Ralf Schmitz auch naturgemäß ein Feind von ProSieben, denn er arbeitete bei RTL, hat dort Take Me Out moderiert, war ein klares RTL-Gesicht, ein RTL-Star. Und ihr habt natürlich auch mitbekommen, es war der Transfer des Sommers. Ralf Schmitz ist jetzt bei Sat.1 in der großen ProSieben Sat.1-Senderfamilie. Er ist jetzt bei Sat.1 unter Vertrag, hatte jetzt seinen ersten großen Auftritt bei der großen Sat.1 Spendengala, moderiert von Daniel Boschmann. Ich glaube,
sehr gut fast, übrigens.
Sehr gut moderiert, gab auch Raving Reviews bei DWDL, also alles Liebe, alles Gute. Und es wurde ja auch wirklich viel, viel Geld eingetrieben. Und da hat er so
über 31 Millionen.
Ja, also wirklich wahnsinnige Summe. Und da hat der Ralf Schmitz seinen ersten Auftritt gehabt auf Sat.1. Er war ja früher schon mal bei Sat.1, dann er hat er jetzt also wieder zurück und hat da so ein bisschen die Promis am Telefon irgendwie vorgestellt. Ne? Mhm. Und jetzt mache ich mir große Sorgen. Was ist, wenn man über jemanden sich scharfzüngig satirisch geäußert hat, liebe Anwälte, und den trifft man dann auf so einer ProSieben Sat.1 Feier?
Also, ich sag's dir, wie es ist.
Persönlich. Also, was wird dir ja selber schon wahrscheinlich 100 Millionen Mal passiert sein?
Das Ding ist also im Allgemeinen und auch im speziellen individuellen Fall, der uns hier vorliegt, habe ich ja wieder das Richtige gemacht, und zwar sowieso eine Persönlichkeit, die also gar nicht darauf ausgelegt ist, Leute auszugrenzen, und dementsprechend habe ich mich auch an deinem Rage damals natürlich nicht beteiligt, weil ich das gar nicht so sehe. Ja, also
du stinkende, fiese Feuerqualle. Du hast über andere gemacht und die werden dir auch immer mal am Flughafen begegnen.
So, jetzt hören wir doch erstmal bis zu Ende zu. Außerdem ist es natürlich so, dass wenn jemand von RTL in den Schoß der Vernunft kehrt, ja, nämlich zu ProSieben Sat.1 und zu uns kommt, dann ist er per Dekret ein Freund.
Ja.
Und Freunde, die können, also da muss man nicht immer alles zu 100% genauso sehen, aber Freunde sind Freunde und dementsprechend werden sie mit unseren langen Affenarmen warm und herzlich begrüßt und dann auch beschützt gegen andere. Und so ist es. Also so kommt es mir vor. Ja, ProSieben Sat.1 muss man sich eigentlich vorstellen wie so eine Herde Pinguine. Ne, die so zusammenstehen und so. Und wenn einer neu dazukommt, dann machen 2, 3 Pinguine vorne in der Gruppe so Platz und dann wird er so bis in die Mitte durchgeschleust, dass dem so ganz schön warm wird. Und dann gehört er zu uns und man kann praktisch den einen nicht mehr vom anderen unterscheiden. So gehen wir mit Kollegen um und Kolleginnen. Und deswegen freue ich mich über diesen Transfer. Und der neue Feind ist Jan Köppen. Der moderiert jetzt Take Me Out. Da habe ich die Telefonnummer gelöscht. Und ich hasse ihn.
Klaas, du hast jetzt aber leider
das
nicht
war jetzt
auf
nicht die Frage,
du hast nicht
ne?
auf Jakobs Frage geantwortet. Mal richtig. Ganz plastisch. Wir sind auf dem Sommerfest, ne? Wir stehen da, haben einen Drink in der Hand. Wir stehen da zu dritt. Dann kommt Ralf Schmitz oder kommt Wolfgang Link und stellt uns Ralf Schmitz vor.
Warum seine Vorstellung? Ich gehe hin, sag hallo, wie geht's? Also wo ist das Problem?
Wir müssen es mal von Ralf Schmitz lösen. Du hast doch auch schon 100 Witze hast du gemacht über den Wendler, über Peter
Den Wendler, ja. Wie machen wir das mit dem Wendler, wenn wir den mal auf dem Gefängnishof treffen? Was machen wir da?
Also es gibt doch wirklich 100 Figuren, über die man sich schon lustig gemacht hat und die man dann auf einmal am Flughafen trifft.
Also ich glaube tatsächlich, ich sage es ganz konkret. Also ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie man über Leute Gags macht, wie ich finde, einen gewissen, und das meine ich total ernst, ein gewisses Plateau des Humors und damit eben auch der, so ein bisschen auch, die Forderung nach ein wenig Selbstironie, die ich ja genauso mitbringen muss wie jeder andere. So, ich bin ja auch nicht gefeit davor, dass mir das passiert und so. Und ich finde, in gewisser Weise darf man sich selbst, aber eben auch andere, und damit meine ich dann diese Art von Gags oder diesen Spaß, den man sich dann macht, alles nicht so ernst nehmen. Und ich habe immer den Eindruck, ich habe noch nie irgendwas gesagt, was mir derart unangenehm ist, dass ich nicht das Gefühl hätte, man könnte danach mit irgendwem nicht mehr reden. Weil ganz ehrlich, wir reden ja nur übers Fernsehen und so. Ja, ich bin ja kein Politiker, der irgendwie gegen die Lebensweise von irgendwem anderen ist und den dann tatsächlich persönlich bis zum geht nicht mehr überhaupt nicht mehr mag, sondern sowas, finde ich, passiert immer alles so ein bisschen auf so einer Art Bühne und dann ist es auch okay. Also ich würde nicht sagen wollen, nachdem ich danach demjenigen nicht mehr irgendwo begegnen könnte, sondern manchmal muss man ein bisschen Spaß verstehen und vielleicht auch ein bisschen Selbstironie mitbringen, genauso wie es von mir auch gefordert ist. Aber in der Regel ist das doch alles nicht schlimm. Also ich meine das ja nie wirklich so wahnsinnig ernst.
Du hast Leute schon als dumme Sau bezeichnet hier im Podcast.
Ja, auch. Und? Ich habe dich auch schon als dumme Sau bezeichnet. Wir sind trotzdem gut befreundet. Also ich meine, Herrgott.
Ich frage mich gerade, ist das ein Anzeichen für das Haifischbecken, in dem wir, was man immer so, wovon meine Mutter nachts träumt, wenn sie sagt, so die Medienbranche ist ein Haifischbecken. Du hast es jetzt sehr beschönigend und sehr plausibel beschrieben, ja? Das heißt, das ist ja alles nur sehr oberflächlich und man greift ja nicht den Menschen an, sondern die Rolle, die er im Fernsehen einnimmt und so, ist alles plausibel, würde ich so unterschreiben.
Nicht mal das. Ist einfach nur Gags. So, man macht so ein bisschen Quatsch. So. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Buch über meinen Kanarienvogel schreibe, dann bin ich auch zum Abschluss freigegeben. Das ist eben so.
Okay. Aber ich frage mich aber, ist das so Teil dieser Branche, dass man dann natürlich super freundlich ist, wenn man sich trifft? Ist das schlimm oder ist das, das frage ich mich gerade.
Ja, dass wieso?
Man
da
also hallo, war ja alles nur Spaß, ist doch alles nur ein Gag.
Naja, wenn es wirklich auch nur Spaß war, das ist ja das Ding. Ich weiß ja gar nicht, wie es ist, wenn einer da hasserfüllt durch die Gegend läuft, da die Leute wegbeißt links und rechts und die wirklich aufrichtig Scheiße findet.
Ja, aber Guido Kanz hasst dich immer noch. Der hat uns mit dem Arsch nicht angeguckt am Comedy-Preis.
Aber ich hasse den zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe ja gar nichts gegen den, also wirklich überhaupt nicht. Und wenn der, ob mich einer hasst, kann ich ja jetzt schwer beeinflussen. Ich habe überhaupt nichts gegen den und ich finde, also wenn, das ist ja immer so, also ernsthaft. Ich glaube wirklich, dass man ein großes Problem hätte, wenn man das alles so super ernst meinen würde und wenn man irgendwie das Gefühl hätte, man verabscheut irgendwen oder so. Dieses Gefühl hatte ich tatsächlich noch nie bei irgendwem und deswegen habe ich auch kein Problem mit irgendwen irgendwo zu treffen, weil ich das nicht alles nicht so schlimm finde und auch ernsthaft alles nicht so ernst meine. Nur wenn man jetzt tatsächlich so fremde Leute hasst, ich meine, da hat man doch einen an der Marmel, also da ist noch irgendwo eine Schraube locker, oder? Weil warum soll ich denn einen hassen, der da irgendwo im Fernsehen ist? So ein Quatsch. So, also das schaffe ich im Privatleben mit tatsächlichen echten Beziehungen, dass ich da niemanden hasse. Jetzt fange ich doch nicht an, hier mit der Fernbedienung in der Hand da mir irgendwelche Feinde auszusuchen. Also wie behämmert ist das denn?
Aber wenn Ralf Schmitz jetzt unser Freund ist, ne? Und zu Freunden kann man ja auch, da kann man ja auch ehrlich sein und man kann ja auch mal so Fragen stellen, die man vielleicht bei Fremden jetzt nicht stellen würde. Und dann könnte
lass
man
ihn doch jetzt mal in Ruhe. Was soll denn dieses
Ich mag es, wo Schmitty hin will.
Ja,
ich möchte da jetzt zuhören.
Ich würde nur gerne wissen wollen, warum er bei jedem Foto hinter Sachen hervorlugen muss.
Na,
so
wenn,
frech
dann, wenn,
hinter, ich, hinter der Wand hervor.
Meine Güte, noch eins. Bei Joko Mir, weißt du, was die da immer wollen? Da sollen wir uns immer Rücken an Rücken stellen, so tun, als wenn wir eine Pistole in der Hand haben. Das ist immer,
Luke Mockridge muss immer so Steckdosen ineinander stecken. Und Ralf Schmitz ist halt dazu geboren, hinter Plakaten hervor
und
zu
es gibt
lupen,
Leute,
so
die gucken hinter so Ecken so frech hervor. Meine Güte, noch eins. Lass ihn doch. Das ist doch nicht so schlimm.
Und Bülent Ceylan muss halt immer die Haare aufmachen und Rock'n'Roll schreien. Es ist eben so.
Es ist so.
In Deutschland ist das Humor. Das ist genau definiert mit der DIN-Norm.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja nicht irgendwie jeder, irgendwie, was weiß ich, das nicht jeder ist irgendwie so ein Künstler, dass er sich irgendwie mit von David LaChapelle irgendwie nackt in ein Telefonkabel einwickeln lässt und macht dann die Pressefotos. Man braucht ja auch was für die Haut zu.
Ja,
und da ist ein ist frech um die Ecke gucken, war da nie schlecht. Und ich meine, da muss man doch jetzt nicht, das ist ja genau so ein Beispiel. Meine Güte, da kann man doch mal frech hinter der Ecke hervorgucken. Und wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt auserzählt, dann guckt man vielleicht mal um die Ecke oder so, weißt du, so von hinten.
Aber das macht er
aber
ja
letzte
nicht.
Frage zum Themenkomplex, Glas. Wurdest du schon mal von einem anderen Promi so direkt gestellt? Also so nach dem Motto, warum hast du das und das über mich gesagt? Was soll das?
Da muss ich mal drüber nachdenken jetzt.
Weil ich meine, du machst ja jetzt auch seit wann gibt's Late Night Berlin? Seit 2018? Also das sind ja auch 3 Jahre Stand-Up. Da geht's ja nicht umhin, dass man Leute.
Ja, aber das sind doch alles immer, aber jetzt ganz ehrlich, das ist jetzt auch so ein Ding. Also es ist, finde ich, auch keine Art, irgendwen da, egal ob das jetzt in einem Stand-up ist oder hier oder sonst wie, irgendwen da durch den Kakao zu ziehen, der sich das nicht irgendwie auch so ein bisschen erarbeitet hat. Also so Leute zu nehmen, die nun wahrlich nichts dafür können oder so, und denen dann da so eine mitzugeben, ich finde, das ist auch so ein bisschen nicht so nett. Und das finde ich auch irgendwie so unnötig und ein bisschen kleingeistig. Aber so Leute, die dann tatsächlich irgendwo besprochen werden, meistens haben sie ja dann auch irgendwas gemacht. Und so ganz ehrlich, so kurz vorm Nachtgebet, wissen sie selber, dass das nicht hätte sein müssen.
Warum bist du denn so fies zu mir immer?
Ach, das ist eine persönliche Sache. Das ist doch eine persönliche Sache, Thomas.
Ja, Klaas, warum bist du immer so böse zu uns an Schmitty?
Ja, ja. Halt mal kurz dein Maul, Schmitty. Ich war noch gar nicht fertig mit meiner Antwort jetzt. So. Und es ist so, dass ich tatsächlich, ja, also es gibt zum Beispiel einen, der wird das auch wissen, es gab früher eine Band, die hieß Virginia Jetzt. Und die haben so deutsche Indie-Musik gemacht, ne? Und das war so, also ich glaube, dass denen manchmal auch so, ich sag mal, ein bisschen zu doll, ohne dass sie es gemerkt haben, sich der Pegel Richtung Schlager verschoben hat. Und da hat zum Beispiel als Bassist mein Freund Matthias Hilscher, Hotel Matze Matze, hat da Bass gespielt. Und den habe ich, also diese Band, da war ich gerade neu bei Viva, da habe ich auch manchmal Witze drüber gemacht, ne, über diese Band.
Ja.
Und so. Und
hat die das erreicht gesagt, in dieser Zeit?
Ja, ja, das hat die wohl erreicht. Und dann gab es einen Promoter, den wir auch alle kennen, der damals noch ganz normaler Plattenpromoter war. Immer also ein Hot Temper. Jemand, der mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg hält. Und der hat dann mir schon auch angedroht, dass wenn ich jetzt nochmal was sage, dann gibt's auch direkt mal eins auf die Fresse.
Oh.
Und,
das ist ja kultiviert.
Das ist kultiviert, aber ich habe nie eins auf die Fresse gekriegt.
Ja.
Und mittlerweile sind wir tatsächlich sogar mit dem Mann, der mir eins auf die Fresse da angedroht hat, und vor allen Dingen mit Matze, der nun wirklich ein sehr guter Freund ist von mir, sind wir gut befreundet. Also das meine ich damit, also Herrgott nochmal. Ja. Und ey, guck dir mal bitte die letzten 17 oder 15 Jahre oder was weiß ich was Fernsehen an, die Joko und ich da verbrochen haben. Also da ist das Buffet der Angriffsmöglichkeiten reich gedeckt.
Das stimmt. Gut, meine Frage ist halbwegs befriedigend beantwortet, aber nur unter dem Aspekt, dass ich eben nach wie vor jetzt einfach nicht weiß, was ich dann in der Situation mache. Irgendwie grinsig, ahle ich mich da einfach raus. Trotzdem sehr interessante Antwort.
Dankeschön.
Wenn wir jetzt so viel beim Krieg sind, ne? Ich finde, es gibt ja, guck mal, der Fokus der Medien hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr konzentriert auf die Clan-Kriminalität, die sogenannte, keine Ahnung, Rockerbanden, Hells Angels gegen, was weiß ich, Desperados oder wie sie heißen.
Despacitos, Schmidt. Despacitos.
Oh Gott, oh Gott. Also wir kennen alle die großen Gegner da draußen auf der Straße. Und jetzt ist mir aber von einer Zuhörerin ein weiterer Gegner, den wir gar nicht auf dem Schirm hatten, ne? Ein Kriegsschauplatz auf unseren Straßen, den wir nicht auf dem Schirm hatten, zugetragen worden. Und ich möchte, vielleicht ist das was für Netflix, vielleicht kann man sich jetzt noch mit Florida Film die Rechte sichern, ist Folgendes. Da schreibt die Julia: Bofrost und Eismann haben sich bekriegt. Ich kannte Leute, circa 18 Jahre her, die haben die Fahrer den ganzen Tag verfolgt, um denen Angst zu machen. Und die haben das hauptberuflich gemacht, mit Firmenwagen. Und ich frage.
Was?
Ich frage.
Der große Krieg, Bofrost gegen Eismann?
Ja. Weißt du, der Klaas Meyer-Häuser oder wie er heißt da, der kümmert sich da nur um die Clans, ne? Und der muss mal hier muss mal angefasst werden bei Spengler.
Das müsst ihr mal bringen.
Ja.
Ich sehe eine Serie wie Narcos vor mir, nicht Plomo oder Oplata, sondern Schnitzel oder Pflaumenbraten.
Echo della Bofrost.
Also wirklich, ich möchte auch alle aufmuntern, wenn es solche Stories gibt da draußen, ne, die ihr mal gehört habt, uns reichen auch vollkommen schon Gerüchte. Dann schreibt uns
genau.
Wir wollen alles über diesen Krieg zwischen Bofrost und dem Eismann hören.
Ja. Eismann klingt aber auch direkt wie so ein Gegenspieler bei X-Men, so der Eismann kommt, ne?
Das ist ja so, weißt du, klingt eher wie so jemand aus Fargo, weißt du?
Der Eismann klingt auch so wie bei Game of Thrones, da dieser Typ mit den blauen Augen, der dann ankommt, weißt du? Da dieser Wandler da, der dann da über die Mauer klettert nachher.
Ja.
Stimmt.
Der Eismann.
Aber könnt ihr euch das, ja, also glaubt ihr das, dass die wirklich auch, dass dann zum Beispiel Bofrost oder Eismann mutmaßlich da Leute losgeschickt haben im Firmenwagen, die so verfolgen und so aufdrängen und abdrängen von der Straße, kurz vor, bevor
sagen die, das ist unser Gebiet hier, ich fick dich, Eismann.
Ja, ist krass.
Du, in, im Krieg und an der Tiefkühltruhe sind alle Mittel recht. Das ist ein altes Sprichwort.
Ja, das ist, wie sagt man so schön, im Krieg und im Bofrostwagen sind die besten Plätze hinten vorne Flimmerts.
Wanne-Eickel ist jetzt vielleicht so das neue, die Mexiko-Grenzstadt, ne?
Naja, vor allem, die haben natürlich auch, wer weiß, was wir da alles jahrelang gegessen haben, ne, wenn die da ihre Feinde praktisch verschwinden lassen müssen. Ne?
Also bitte Aufruf, ne? Wir werden das hier weiterverfolgen und wir werden das ja investigativ, dann machen wir das Ding ganz groß. Ne? Diese Machenschaften, die da auf unseren Straßen stattfinden, die haben ein Ende.
Soko Eismann, bitte übernehmen Sie. Ja, es ist so, ich meine, ich hab mich jetzt hier schon wieder als scharf über Ralf Schmitz geäußert und so und von uns dreien bin ich eindeutig der sympathische Saubermann, aber auch mir, muss ich sagen, unterlaufen Fehler. Und ich bin heute im Büßergewand erschienen zum Podcast, denn ich habe etwas richtig zu stellen. Ich habe wirklich etwas richtig zu stellen. Ich habe ja letzte Woche, habe ich hier ein Zerrbild aufgemacht, habe gefragt, ob der verdorrte Olivenhain hier rund um unser Haus in Apulien, ob der ein Grund ist für den Urlaubsanwalt hier Ralf Benko von RTL und ob ich da irgendwie doch noch 100 Euro rückerstattet bekomme, weil der Olivenhain nicht blüht wie in der Broschüre, sondern völlig vertrocknet ist. Ne? Und da haben wir hier gejohlt und gelacht und höhöhö und so. Ne? Und so ist es eben manchmal. Manchmal ist man eben dumm und informiert sich erst im Nachhinein. Und so habe ich es auch getan und ich habe mich, und das ist wirklich kein Quatsch und das ist auch kein Blödsinn, sondern ich habe mich echt richtig doll geschämt, weil wir haben ja am Mittwoch aufgenommen, Mittwochmorgen, und im Laufe des Mittwochs habe ich einfach mal angefangen zu googeln, was man vielleicht manchmal einfach vorher machen sollte, was da los ist überhaupt, ne? Und ich fand das einerseits interessant und andererseits wirklich auch irgendwie traurig und wollte euch das erzählen, weil ich gar nicht weiß, ob ihr das mitbekommen habt. Und zwar ist das so, dass ganz Italien und gerade eben hier der Süden von einem extremen Olivenbaumsterben bedroht ist. Also über 21 Millionen Olivenbäume sind in den letzten Jahren gestorben. Und zwar dank eines Bakteriums, das heißt Xylella, also Xylella Bakterium. Und das wurde durch Zikaden aus wahrscheinlich Südamerika hier in die Bäume irgendwie gebracht. Und das hat dazu geführt, dass, wie gesagt, über 22 Millionen Olivenbäume verdorrt sind. Also es sieht wirklich so aus, die Krone verdorrt und wird, die Blätter werden, sterben ab. Und teilweise ist aber der Kranz rund um diese wirklich teilweise 100 Jahre alten Bäume noch grün. Und das, man spricht davon, das wäre so eine Art wie ein Corona der Bäume, weil diese infizierten Bäume stecken wieder andere an. Und die einzige Chance, die Bauern dann haben, ist, die Bäume zu fällen und tatsächlich die Wurzeln zu verbrennen, weil er sonst wiederkommt und das Bakterium weiter verteilt. Und deswegen ist hier eine ganze Wirtschaftsregion ist im Eimer, die von Oliven gelebt haben, von der Herstellung von Olivenöl. Die Bauern haben hier ihre Existenz verloren. Wenn man hier durch den Süden fährt, dann siehst du wirklich so, das sieht so aus wie Elefantenfriedhöfe bei meinem König der Löwen. Völlig verdorrte, brennende Flächen, wo Bauern versuchen verzweifelt, die Bäume, die infiziert sind, irgendwie zu verbrennen und irgendwie das einzudämmen. Und gerade hier ganz im Süden, wo wir sind, ist schon so ein Gebiet, wo man den Kampf verloren hat. Dann gibt's wieder andere, bisschen weiter im Norden Apuliens, wo man irgendwie versucht, nur einen Teil zu roden und wieder andere zu pflanzen, die das dann überleben. Und ich war richtig, richtig entsetzt. Und ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Da macht man da so dämlich seine Witze. Aber in Wirklichkeit stecken hier wirklich extrem viele Existenzen dran. Und das wollte ich einfach nochmal erzählen, dass mir das selbstverständlich leid tut, jetzt wo ich das weiß, und dass das tatsächlich irre ist, ne? Also dass von einem Moment auf den anderen hier ganze Existenzen wegbrechen, weil diese Bäume, die irgendwie über 100 Jahre die Existenz waren, einfach weg sind, ne? Und das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern, dass die wiederkommen. Und noch ein letzter, die italienische Regierung hat irgendwie 100 Millionen Euro jetzt zur Verfügung gestellt, um das irgendwie zu retten, weil es ja wirklich ein italienisches Kulturgut ist, das Öl, ähnlich wie in Griechenland. Und die Leute sind ja echt verzweifelt.
Oh Mann, ja, das ist echt, manchmal wird man so wieder eingeholt, ja, von so bestimmten Dingen. Ne? Also das ist ja, ich meine, da ist keiner von uns in irgendeiner Form, genau, weiter informiert oder so, ja, ne, ob sowas mal passieren kann oder wie genau das ist oder was die genauen Gründe sind, wie man das hätte verhindern können oder so. Aber es geht ja eben auch um andere Dinge, mit denen wir uns häufiger beschäftigen. Und ich finde, es ist dann schon manchmal so eine Art Erweckungsmoment, wenn man ja eigentlich Bescheid weiß darüber, dass also starke Hitze, starke Dürre anhält, jetzt also vor allem natürlich im Süden Europas und so weiter. Und man weiß, das ist nicht normal, dass das immer mehr wird und tatsächlich immer häufiger passiert und so, ne? So ist es ja, ja, eben auch, ja, wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, auch mit Hochwasser, ne? Da kann man immer sagen, ja, Hochwasser gab es immer schon mal, ja, aber wenn man sich wirklich mal beschäftigt und auch sich ein paar Experten zum Thema anhört, sagen die schon, die Häufigkeit und die Heftigkeit, mit der das mittlerweile passiert, das hat sich natürlich ganz klar verändert und wird sich noch weiter verändern. Und das kann man jetzt schon sehen und so. Und klar, gab es schon mal Hochwasser und auch nicht nur einmal. Aber in dieser Form und auch in dieser Häufigkeit, also die Einschläge kommen näher und es wird sich immer mehr zusammengezogen und dann, weiß ich nicht, liegst du da irgendwo am Strand und wirst natürlich, das ist auch jetzt kein ungewöhnliches Bild, aber man wird immer mal wieder daran erinnert durch bestimmte Dinge. Dann kommt auf einmal so ein Hubschrauber an, der unten so einen Wasserlöschbottich dran hat. Der holt sich also Wasser aus dem Meer und fliegt dann wieder dahin zurück, wo es gerade brennt, um das zu löschen. Und das ist jetzt nichts, was nicht vor vielen, vielen Jahren auch schon mal passiert ist. Aber man wird daran erinnert, dass das genau die Dinge sind, die uns jetzt immer häufiger begegnen werden. Und ja, man kann dem einfach und sollte dem natürlich auch nicht aus dem Weg gehen, gedanklich.
Ja, ich finde, ich will da auch nicht zu tiefschürfend werden, aber ich noch einen Satz. Ich glaube, jetzt, wir haben dieses Jahr Wahl und jetzt ist ein Moment, wo man auch mit seiner Stimme, mit seinem Kreuz halt wirklich versuchen kann, einen Teil dazu zu leisten mit der richtigen Wahl, dass da endlich was getan wird und dass endlich die Sachen, die uns alle angehen, dass da die richtigen Schritte eingeleitet werden. Und ich glaube, viele, die meisten unserer HörerInnen, die wissen, was da richtig ist und was man tun muss. Ich glaube, es sind halt gerade die Alten, unsere Eltern, mit denen wir jetzt ins Gespräch gehen müssen und denen sagen müssen, wenn die schon lange weg sind, dann müssen wir und unsere Kinder und die Kindeskinder unter den Folgen von dummen politischen Entscheidungen leben. Bitte überlegt euch das und bitte geht zur Urne auch mit ein bisschen mehr Gedanken als das jetzt, sondern auch vielleicht in 10 Jahren, in 20 Jahren, was ist dann mit der Welt, was ist dann mit der Erde?
Ich finde, man kann vor allen Dingen, und das ist, finde ich, eine ganz gute Idee, wenn man sich so überlegt, wieso das, also ist ja sehr, sehr unterschiedlich, ne, wenn man sich junge Leute anschaut, also bis 30 zum Beispiel, ja, oder auch bis 35, 40, zeigt das ein sehr anderes Bild, als wenn man so die ältere Wählerschaft sich, ja, anguckt. So, jetzt haben wir aber
daher geht ja so ein richtiger Strich durch.
Ja, genau, aber der Strich ist insofern ein bisschen schief, weil wir natürlich eine demografische Situation in Deutschland haben, die erstmals bei einer Wahl auch so eklatant ist, dass eben die junge Wählerschaft einen deutlich kleineren Teil der potenziellen Wähler ausmachen als eben die Älteren. Das heißt, es gibt klar zwischen jungen Leuten, die andere Interessen haben, einen Unterschied zu den alten Wählern, die offenbar ihre Interessen vertreten. Nur sind das eben mehr und das sind weniger. Was ich irgendwie ganz interessant finde, ist, dass man jetzt eigentlich gut die Zeit nutzen kann, weil es sind wahnsinnig viele noch unentschieden. Es gibt aber auch jetzt Briefwahl, was natürlich jetzt auch ein bisschen mehr noch ins Gewicht fällt als bei der letzten Wahl. Und was ich ganz interessant finde und mit offenem Ausgang, man muss das ja gar nicht, man muss ja gar niemandem oder sollte niemandem sagen, was er zu tun hat, aber ich finde dieses Bewusstmachen und die Wichtigkeit eben der Situation, die uns jetzt vor Augen steht, kann man sich insofern bewusst machen, als dass man zum Beispiel mit seinen Großeltern oder auch mit seinen Eltern mal darüber spricht und einfach mal sagt, was stelle ich mir denn vor, als entweder, man braucht ja nicht mal dafür wahlberechtigt sein, man kann auch 15 sein, ja, oder man kann 20 sein und eben schon wahlberechtigt und sagen, nur damit ihr das mal wisst, ihr wählt ja für mich auch so ein bisschen mit. Jeder wählt für sich selber, aber ja, man wählt eben auch in die Zukunft. Ja. Und ich finde diese Gespräche, und wenn man, genau, seiner Oma oder seinem Opa vielleicht sogar mal einen Brief schreibt, ja, da muss ja nicht drinstehen, was die tun sollen. Man kann ja nur mal sagen, was man selber wichtig findet und warum man das wichtig findet, was man, ja, so für Pläne für sich selber und vielleicht für seine eigenen Kinder, die noch gar nicht auf der Welt sind. So. Und dass man so mal einen Brief schreibt an die Oma, an den Opa oder sich mal hinsetzt und sagt, lass uns doch heute mal darüber reden. Und zwar ohne, dass man jetzt die in irgendeine Richtung schiebt, sondern einfach nur sagt, lass doch mal reden. Dann hört ihr mal, wie ich das so sehe und wie sich so ein Bewusstsein über die Jahre ganz normal verändert. Und ich glaube, mit ganz, ganz viel Liebe, die dann so zwischen den Menschen da ist, ist auch eine, so eine Offenheit da, vielleicht auch für Positionen, die man vorher so noch nie gesehen hat, aus der Generation heraus.
Zumal es ja jetzt nicht auch um eine Legislaturperiode geht, sondern es ist jetzt genau wahrscheinlich die Regierung, die die Weichen stellen muss für die Zukunft. Und deswegen ist es halt auch nicht, dass man sagt, so, das gilt ja jetzt nur für 4 Jahre, sondern das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man einen Schalter umdrehen muss. Und ich weiß, weil ihr gerade auch von den Großeltern oder von den Eltern gesagt habt, die Eltern sagen immer, wenn es einem mal finanziell gut geht oder man hat eine gute Zeit und so, dann hörte ich meistens, dann hör auf mit dem Rauchen, weil wenn die Gesundheit fehlt, ist alles andere egal. Und ich glaube, das klingt jetzt sehr, sehr, sehr schwülstig, aber im Grunde, ja, dem Planet geht's schlecht. Ja, und dann ist es auch scheißegal, ob die Wirtschaft, also wenn ich jetzt von Parteien auch immer wieder höre, und das werden wir im Wahlkampf noch ganz, ganz oft hören, und die werden niemals ein Kreuz von mir kriegen, die jetzt sagen, ja, man muss das ja auch sehr an die Wirtschaft, man muss ja auch gucken, dass die Wirtschaft irgendwie darunter nicht leidet, dass wir hier Maßnahmen gegen den Klimawandel antreiben und so. Das ist so krank, das ist so verrückt, weil wir reden hier von so was Existenziellem, dass es mal scheißegal ist, ob 3 Autos mehr vom Band laufen oder weniger. So, es sind viel schwerwiegendere Probleme, als wir jemals in unserer Generation zu lösen hatten. Und das ist jetzt die Zeit, da irgendwie die Weichen zu stellen.
Absolut, genau so ist es. Ich habe mal ein anderes Problem noch, was ich gerne lösen möchte. Und zwar auch mit der Hilfe unserer ZuhörerInnen und so. Erinnert ihr euch noch an meinen Fernsehmassagesessel?
Ja, aber ja, natürlich.
Klar, der hast du zum Geburtstag bekommen.
Ja, genau. So, und der ist ja nun, da habe ich sehr oft drauf gesessen, habe da auch gerne mit Fernsehen geguckt, habe mich auch hier und da mal ein bisschen durchkneten lassen von den kleinen Maschinchen, die da drin sitzen. Ne? So, und jetzt ist er wegen hässlich ist er jetzt in der Garage.
Was? Wie? Warte, Moment.
Ja, ich sag, wie das ist. So ist das.
Der durfte nicht mehr an seinem ursprünglichen Ort sein.
Doch, er hätte gedurft. Ich habe das selber auch mitentschieden, weil ich konnte ihn nicht mehr sehen. Er ist wirklich...
Was?
Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Was, wem tut das denn eigentlich leid? Ist doch mein Sessel. Also mir tut das überhaupt nicht leid. Also der ist halt einfach... Du tust so betroffen, aber es geht dich nichts an. Das ist mein Sessel. Ich habe den ein paar Mal da...
Da tust du einmal was Gutes. Da tust du dir einmal was Gutes und gönnst dir mal was. Und in diesem ganzen Stress bist du bereit, auch formvolles Function, also so ein völlig hässliches Scheusal in deinem Wohnzimmer zu platzieren, einfach da, um es dir gut gehen zu lassen. Und dann brichst du das wieder ab. Das finde ich nicht gut.
War der nicht bequem, Klaas? War der nicht einfach bequem?
War er nicht immer gut zu dir? Hat er dich an der falschen Stelle massiert? Was hat er dir denn getan?
Also, er hat mir nichts getan in dem Sinne, aber er stand da rum und er sah nicht schön aus, weil das eben diese Massage-Fernsehsessel so an sich haben. Also er sah wirklich so aus, als hätte man das Altenheim drumherum abgebaut und praktisch das Ding irgendwie vergessen, so als letzte Ruine. Also
das Altenheim gibt's als Zubehör im Katalog.
und es war wirklich, es strahlte halt so eine Seniorität aus, die irgendwie nicht zum Rest gepasst hat, ja. Und man macht sich da dann schon Gedanken und dann stehen da irgendwelche tollen Sachen und so und dann steht wirklich dieses Mahnmal des Designversagens steht dann da irgendwie im Wohnzimmer. So, ist ja egal. Das Ding ist jetzt in der Garage und da steht das halt so krass im Weg. Und ich laufe jetzt immer drum herum und so und sehe das und denke, was soll das denn hier und was ist denn jetzt los damit?
Grüßt er dich noch?
Nö, der guckt mich mit dem Arsch nicht an, aber ich kann es ihm auch nicht verübeln, denn ich habe still und heimlich einen Entschluss getroffen. Er muss jetzt ganz weg.
Oh.
Und ich möchte aber natürlich den nicht einfach so auf den Sperrmüll machen, weil vielleicht haben andere Leute, es gibt ja für alles, gibt es ja Leute mit einem Kink. Und ich habe zum Beispiel in einem Haus mal gedreht hier in der Nähe von Berlin, da hatte einer so ein riesen Fable für Waschmaschinen. Der hatte unten im Keller, hatte der so Industriewaschmaschinen, zwar 8, 9 Stück, habe ich gesagt, wäschst du damit? Nee, aber ich muss die anschließen, weil ich finde das geil und so, habe ich nicht weiter nachgefragt. Also offensichtlich ein Fable für gewisse Objekte und vielleicht hat das ja jemand für meinen, also dann nicht mehr meinen Massagesessel. Ich würde den wirklich hierher wuchten zum Studio, wo ich hier aufnehme, dann steht er hier und dann kann ein interessierter Perverser sich den abholen.
Wie abholen?
Warum fragst du nicht erstmal, ob wir den abholen?
Ja, also, wenn ich auf Malle bin, dann
stimmt,
machst du das.
Stimmt, ihr seid klar. Also,
was bist du denn für ein Schweinefreund?
Tut mir leid, ich habe die Perversen in meinem direkten Umfeld vergessen. Möchtet ihr den haben?
Aber jetzt sage ich dir mal was, Klaas, jetzt sage ich dir mal was und daran erkenne ich irgendwo auch, dass du recht hast. Ich finde sowas zwar wahnsinnig gemütlich, aber ich will auch nicht sowas Hässliches zu Hause stehen haben. Deswegen will ich den auch nicht geschenkt haben.
Nee, eben, den willst du auch nicht geschenkt haben. Aber du jetzt nicht und Thomas nicht. Aber vielleicht findet sich ja jemand, der sagt...
Der Moment, Schmidti hat sich noch nicht geäußert.
Schmidti, ja, willst du den haben?
Nee.
Kannst du mit dem Boot abholen?
Kann man den versteigern?
Ach nee, ja, kann man alles machen, ne? Aber jetzt, ach komm...
Ja, ist zu viel Schiss.
Nein, ich finde gut, wenn ein Baywatch-Hörer oder Hörerin, wenn die in den Besitz dieses Sessels kommt, das würde mich auch sehr freuen. Und die einzige Bedingung ist, dass man uns folgt.
Ja, man muss uns abonnieren.
Und abonniert.
Ja, genau. Ja, das ist wichtig. Genau. Man muss uns abonnieren.
Ja.
Und wenn das der Fall ist.
Und dann
ist,
darf man erst mitmachen beim Gewinnspiel.
Genau, und das wird auch überprüft. Da kommt dann einer zu irgendeiner... Wie beim Ordnungsamt. Irgendwie, wir kündigen das nicht an, wir machen stichprobenartige Kontrollen und kommen einfach auch so zu Uhrzeiten wie das SEK. Um 5:30 morgens, wenn man sich nicht vorbereiten kann. Dann sage ich, zeig her dein Handy.
Ist dann ein Abo bei Spotify oder genau, bei iTunes? Ist das dann, macht man dann automatisch, nimmt man dann teil an der Verlosung und auf einmal hat man den Sessel gewonnen?
Ja, so ist es, Schmidti.
Oh ja, das kann auch schief gehen, ja, genau.
Das kann also auch schief gehen, ne?
Steht man da, weißt du, kriegt man diese E-Mails, wo drin steht, sie haben 150.000 Euro gewonnen, sie müssen auf diesen Link hier klicken.
Nee, das halte ich für eine sehr blöde Strategie, weil wir haben auf einmal keine Abonnenten mehr, wenn das irgendwie...
Nein.
Ach so, weil keiner den scheiß Sessel will.
Nein, das war jetzt einfach nur eine geschickt eingefehlte Aufmerksamkeitsstrategie für das Abonnieren von Jakob. Das finde ich also sehr gut. Abonniert uns, weil das wichtig ist, weil das dann irgendwas macht. Wurde mir gesagt. Das ist dann sehr gut für uns. Wenn abonniert wird, ist sehr, sehr gut.
Macht uns gute Laune.
Gute Laune macht uns das. Laune. Und wenn wir gute Laune haben, ist das natürlich auch ein besserer Podcast. Ne? Muss man auch so für sich selber mal den Vorteil.
Aber was muss man jetzt tun, um deinen Stich zu bekommen?
Ja, weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Man kann hier einfach hinkommen und der Erste kriegt den. Also, mir ist egal. Also weiß ich nicht. Wir müssen irgendwie. Ja.
Aber auf keinen Fall dürfen Pfeife und Konstantin mitmachen. Kult, Konstantin und Pfeife sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
Ja, du, die gucken aber auch schon seit 10 Minuten auf dem Boden in der Angst. Sie müssen den irgendwie für sich zu Hause aufstellen hier. Ja, damit macht man sich.
Weißt
damit,
du, warum stellst du den eigentlich nicht ins Büro? Das wäre doch.
Da bin
fittig.
Ich doch auch andauernd.
Jeder entsorgt seinen Müll im Büro.
Ja, ich will
das
den aber
ist
nicht
es. Doch zu Florida TV ins Büro. Da kann man in der Mittagspause, dann können wir.
Ja.
Ja. Da wird sich keiner drauf trauen.
Da kann man sinieren drauf.
Ich hab den Perversen doch jetzt schon den Mund wässrig geredet hier.
Nein, der kommt
Mann, ich
Florida
will, dass
er
ins Büro kommt. Darauf kann man sinieren.
Nee, ich will den nicht mehr sehen, wirklich. Ich will gar keinen Kontakt mehr zu dem haben.
Deswegen komm doch ins Büro.
Für Joko eine gute Möglichkeit.
Komm, stell ihn ins Büro.
Ja.
Da musst du den zwar immer sehen, aber das wäre so schön, darauf zu sinieren. Und Schmidti würde so sauer werden. Schmidti würde jeden Mitarbeiter, den er auf diesem Sessel sieht, würde er praktisch in Gedanken feuern.
Oh, weißt du noch, wie du die Leute mal angeschrien hast, die da bei uns vom Büro Tischtennis gespielt haben, Thomas? Weißt du das noch? Da bin ich heute noch von beeindruckt.
Einmal, das ist da Ping-Pong, ey.
Da steht mittlerweile nicht mehr eine Platte. So doll hast du geschrien. Die haben nicht einfach aufgehört, Ping-Pong zu spielen. Ping-Pong war ein geächteter Sport. Da wurde die Platte
grade,
abgebaut.
Also die Uhrzeit war nicht im Verdacht, dass das mit der Mittagszeit zusammenhing. Ne, das war irgendwie so um 3:30 nachmittags oder so. Also das war so mitten am Arbeitstag. Und dann wollten Klaas und ich in seinem Büro was besprechen. Und es hat die ganze Zeit von draußen ping, 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 ping. Aber nicht 3 Minuten, 5 Minuten, sondern eine Stunde. Und irgendwann hat es mir halt gereicht, weil wir haben unser Wort nicht mehr verstanden, weil die draußen so viel Spaß hatten. Während der Arbeitszeit.
Ja.
Das geht nur wirklich nicht. Aber Schmidti, du bist doch auch sowas für die Baywatch-HörerInnen, sowas wie so eine Art Mallorca-Reporter. Du bist unser Ingo, wie heißt denn der von Bild immer, der Ingo da, der immer nur auf Mallorca wohnt und die ganzen Reportagen von Mallorca macht. Alles über den Ingo Wohlfeil. Du bist unser Baywatch-Ingo Wohlfeil. Du weißt alles über den Schlagerkrieg an der Schinkenstraße. Du kennst die Bierpreise am Ballermann. Wie ist denn die Stimmung auf des Deutschen liebster Urlaubsinseln?
Ja. Kann ich dir so genau nur aus meiner Sicht sagen, und zwar aus der Sicht von einem, der das hinter sich hat. Und zwar, ich war ja jetzt, ich bin nochmal an unserer alten Wirkungsstätte vorbeigegangen, Jakob. Ich habe dir auch Bilder geschickt. Wir waren in Calarayada oder Radiada, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Calaratata heißt das auf Spanisch.
Calaratata, so haben wir es immer genannt. Und da waren wir vor Jahren mal mit einer ausgewählten Gruppe unserer Firma, nämlich Frank Thurmann war nicht, aber Thomas Martins, Basti, Rauli, Benny.
Es war ein Bildungsurlaub.
Und wir zwei waren dabei. Und da waren wir des Öfteren mal in Kala Ratata und haben uns da dem Suff ergeben, so möchte ich sagen. Und waren da in diesen Clubs, die heißen der Physical, Bolero, ja, das Cheops und so. Und da bin ich jetzt vorbeigelaufen.
Das wäre mir so peinlich, wenn ich so wie Thomas, wie Jakob da jetzt sitzen müsste. Und dann weiß man aber nicht, wie viel Thomas da jetzt da so noch vorhat zu erzählen. Man weiß, man war dabei, ne?
Nö, nein, da habe ich ein absolut reines Gewissen. Und ich erinnere mich auch noch, Schmidt, wie hieß denn dieser Laden? Den habe ich besonders geliebt. Da ging man rein und dann waren links auf so einer kleinen Bühne standen so 50-jährige Männer mit so grauen Bärten und grauen Haaren. Und die haben immer alle Pop-Hits dort live begleitet mit ihren Instrumenten und ihren alten Stimmen.
Genau, genau. Und ich bin da bei...
Das ist Bolero, ne?
Das war mein Lieblingsbolero, richtig. Und, jetzt bin ich da wieder vorbeigelaufen. Es war leider auch am Tag. Das heißt, da fehlt der Flair der Nacht, ne? Aber man merkt so... Das fand ich irgendwie ganz heilend, weil ich bin da vorbeigelaufen und abends ist dann irgendwann die Dämmerung gekommen und dann ist das Partyvolk wieder auf die Straße gekommen. Das war der Moment, wo ich mich ins Auto gesetzt habe und wieder zu meinem Ferienhaus gefahren bin, weil man merkt, also man guckt so ein bisschen wehmütig, weil es war einfach eine geile Zeit, ne? Aber man weiß, es ist definitiv over und für kein Geld der Welt würde ich mich nochmal in so eine Nacht stürzen. Und das ist irgendwie auch, ich bin da, wo Klaas vor 5 Jahren schon war und wo ich ihn abschätzig angeguckt habe, wenn er gesagt hat, so Party brauche ich nicht mehr und so. Ich weiß, wir würden uns da nur sowas von zum Clown machen, weil alle um uns rum 15 Jahre, 20 Jahre jünger sind. Und B, das Geile ist aber, ich vermisse es nicht mehr, sondern ich habe nur noch schöne Erinnerungen dran, möchte die aber nicht mehr auffrischen. Und das war für mich ein quasi heilendes Erweckungserlebnis.
Dass deine Mallorca Kala Ratata Erinnerungen sind jetzt gegossen in Bernstein und du kannst sie dir in dein Regal stellen und auf deinem Massagesessel Decke über die Füße. Und dann kannst du noch mal ein bisschen überlegen, wie das damals war im Strohhalm, ne?
Ja, es heißt immer, man wird mit dem Alter gelassener. Und man konnte, vor 6 Jahren konnte man sich nicht vorstellen, wie man das nicht super geil findet, da vom Bierkönig vom Bierbrunnen ins Bolero, ins Physical und dies, das, ne?
Konnte ich mir vor 6 Jahren sehr gut vorstellen.
Ja, du bist jetzt mal außen vor hier. Aber Jakob, und ich kann dir nur sagen, du musst, wenn dich die Erinnerungen schmerzen an diese Zeit, dann musst du einfach mal hierher kommen und flanierst du mal durch diese Straßen, guckst dich mal um, guckst dann nochmal an dir rauf und runter oder guckst im Spiegel auch nochmal und dann siehst du, dass da ein großer Gap ist zwischen dem, was du da im Spiegel siehst und dem, was du auf der Straße siehst. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch im Gedanken. Wir sind darüber weg. Wir sind einfach darüber hinweg, Jakob. Kala Ratata ist kein Erlebnis mehr, es ist eine Erinnerung.
Also was mich immer ärgert, zum Beispiel im Urlaub habe ich jetzt noch gedacht, wo es jetzt darum geht, um das Ganze mal emotional abzurunden. Wo ich jetzt immer gedacht habe, man muss mal auch mal eine bessere Lösung für finden, ist, dass die immer so doll die Bettdecke einklemmen. Immer hinten am Bett, immer, wenn man ins Bett reingeht.
Oh, das finde ich auch ganz schlimm.
Und dann
ich
vergisst man das.
Geschlafen,
dann
deswegen.
Vergisst man das. Und guck mal, weißt du, was dann passiert? Dann vergisst man das, dass die Haushaltsdamen da die Bettdecke da so festgeklemmt haben. Und dann vergisst man es und geht ins Bett und klemmt sich selber so unter die noch eingeklemmte Bettdecke und denkt dann, man macht das mal eben mit dem Fuß. Ne, man macht so mit den Beinen so hoch, dass dann so die Bettdecke hinten da rauskommt aus der Ritze. Das geht auch, aber nur mit absolut körperlicher Höchstleistung. Und danach ist man so genervt davon, dass man jetzt wieder erwarten, ne, weil man ja denkt, man geht schön ins Bett und so, ist man wieder knallwach, weil man jetzt so eine richtige Übung da jetzt machen musste, um das, was soll denn das? Da immer das da hinten da einzuklemmen, das hat doch gar keinen Sinn.
Ja, vor allen Dingen, warum lieben das die Italiener, die Spanier, die Griechen und all diese mediterranen Menschen, ich verstehe es nicht.
Ja, ich wollte das ja nur mal ansprechen. Also da bin ich aber nicht der Einzige und es ist so eine ganz stille Trauer, weil natürlich danach schläft man ein, hat man es am nächsten Tag wieder vergessen, dass man da ja kulturrevolutionsmäßig nochmal was anzuzetteln hätte. Dass man einfach sagt, das muss doch jetzt mal, da muss doch die Menschheit auch mal drauf kommen. Nicht immer nur Impfstoff, sondern auch mal gucken, was läuft sonst so schief, ja? Hier Bettdecke einklemmen. Das macht einfach gar keinen Sinn. Man kann jetzt einfach mal sagen, wie viel Zeit und letztendlich auch menschliche Abnutzung uns erspart bleibt. Die Leute leben länger, wenn man nicht ständig überall Bettdecken einklemmen müsste, ja?
Es wird nur noch getoppt von Zierkissen. Welcher Idiot hat Zierkissen in Hotels salonfähig gemacht? Da, du musst erstmal 20 Kissen da irgendwie runter, dann ist das ganze Zimmer voller Kissen. Und dann kommt noch dieses Ärgernis mit der eingeklemmten Bettwäsche. Das ist nämlich auch in Deutschland teilweise gang und gäbe.
Ja. Gibt's da auch so Bereiche in Deutschland, wo da auch so verrückt gespielt wird?
Ja, ich habe mich immer gefragt, muss man da wie in so einen Schlafsack sich so reinquetschen und bleibt das so eingequetscht? Also, dass man wirklich so umschlossen wird wie mit einer Gewichtsdecke?
Ja, du kannst dich selber pucken. Du kannst dich selber pucken. Jede junge Eltern werden wissen, was das ist, wenn man so ganz mini kleine Babys hat. Da muss man die pucken und das heißt so einwickeln in so einen Pucksack zum Beispiel, damit die sich nicht nachts im Schlaf selber aufwecken, weil die sich durch so Nervenzuckungen die eigenen Hände ins Gesicht schlagen. Dann wachen die andauernd auf und so. Und dann, wenn man die so puckt, ne, dann sind die so eingewickelt. Das sieht total schlimm aus. Aber hilft offenbar. Man kann sich da auch pucken, ne, wenn man halt diesen Schreckschlaf hat, von dem Jakob gerade berichtet hat, dass man immer so kurz einschläft und dann denkt, dass man irgendwie so eine Klippe runterfällt. Wenn man so kurz zusammenzuckt, kennt ja jeder. Ja. Das sind Nervenzuckungen, die man da hat. Und wenn man sich vorher so einklemmt, da in so einem, vielleicht haben das Leute, also vielleicht ist das in mediterranen Ländern, vielleicht zucken die mehr nachts.
Ja, wenn wir schon beim Thema sind, ne? Ihr wart doch bestimmt, ihr hattet ja auch schon öfter, ihr habt ja auch im Urlaub dann meistens ein Ferienhaus gemietet. Und es kommt ja dann immer der Moment, ich weiß nicht, zumindest bei in der Preisklasse, in der ich mich befinde, da wird man an irgendeiner Tankstelle abgeholt vom Besitzer. Weil der Weg ist steinig und schwer, bis man da irgendwie zu dieser Villa kommt oder zu diesem Ferienhaus. Und dann wird man meistens an der Tankstelle abgeholt, wartet da in der Gluthitze und dann kommt ein Mazda vorgefahren und da fährt man mit dem zusammen zu diesem Ferienhaus. Und da gibt's ja, das ist ja immer spannend bis dahin, weil die Bilder, die man bis dahin gesehen hat, die können ja auch trügen. Ne? Also die sind sehr weitwinklig aufgenommen, da wirkt alles ein bisschen größer, man sieht vielleicht den Dreck unter nicht so sehr, der da rumwabert. Und deswegen ist es immer sehr spannend, in das Haus zu kommen. Ich hatte es aber jetzt die letzten Mal auch immer, dass man mit dem Besitzer zusammen ins Haus geht. Und das ist für mich wirklich ein Schauspiel erster Klasse. Weil ich niemals würde ich in ein Haus reingehen. Ich sehe auf den ersten Blick, oh scheiße, das wird eine harte Woche. Das habe ich mir anders vorgestellt. Oh, da hättest du lieber mal ein bisschen tiefer in den Geldbeutel gegriffen
das
und so.
Ich, ja.
Und man würde das aber niemals sagen. Man läuft da rum und sagt, oh, wonderful, oh, brilliant, oh. Also wie
tremendous.
Donald Trump.
Oh, tremendous.
Tremendous.
And the dust here in the corner. Yeah. And the salamander said shit here on the bed.
Die Fettecke,
wow.
I love it.
Ja. Aber seid ihr auch so oder würdet ihr dann dem Besitzer sagen, naja, das haben sie ja schön aufgenommen, da war das Licht ein bisschen anders und hier gibt's das auch in sauber. Echt?
Ja, ich sag
das. Das sagst du?
Ja.
Das glaube ich nicht. Beim Friseur und bei der Hausbesichtigung lügt man doch.
Beim Friseur sag ich auch.
Das weiß doch jeder.
Nein.
Was? Wie?
Ja, ne, man kann das ja anders formulieren, aber ich bin auch jemand, irgendwann reicht's mir dann und ich habe irgendwann mal festgestellt, wenn es berechtigt ist, wenn es absolut berechtigt ist und man sagt, look, alles ist hier scheiße und anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe mich auch gefreut und so. Ich finde, das ist ja nun nicht irgendwie so, da bist du ja nicht Knöllchen-Dieter, wenn du mal sagst, ey Leute, habt ihr ein einziges sauberes Glas hier oder sind die alle dreckig? So. Das, ich finde, dass man zwischendurch das schon mal...
Wie reagieren die dann?
Ja, dann reagieren die so, dass sie natürlich jetzt auch jetzt nicht zaubern können, aber dann überlegen sie sich zumindest mal was anderes. Also zum Beispiel, das war jetzt nicht so eine gute Lösung fürs Problem, weil dann irgendwann werde ich natürlich auch müde, mich zu beschweren. Also ich habe zum Beispiel mal ein Haus gehabt, da war direkt vor der Tür ein Bagger. Ein riesengroßer Bagger und er hat den ganzen Tag gebaggert. Mhm. Ganzen Tag. Wir haben da richtig ein Haus abgerissen und so. Und dann war erstmal so die Erklärung, naja, am Wochenende machen die Pause. Sag, ach super, bloß 5 Tage am Stück. Na, dann ist ja kein Problem. Und die haben wirklich so gebaggert, dass man draußen wirklich sein eigenes Wort nicht verstanden hat. Und dann habe ich mich darüber beschwert und dann habe ich eine ganz, ganz leckere Paella bekommen, umsonst.
Also ein bisschen low, ganz, ne? Lecker. Also damit wird der Kabel 1 tut da nicht vom Platz
gehen. Die hat richtig super geschmeckt. Ganz tolle Paella. Das war wirklich eine ganz tolle Entschuldigung. Und naja, was hätte man machen sollen? Also ich bin dann da geblieben, weil es gab keine andere Möglichkeit so richtig. Und dann war das eben so. Aber nee, ich sag das dann schon mal. Ich sag dann, ja, das ist dann ja. Und dann kriegt man eben, normalerweise kriegt man dann wenigstens angemessene andere Dinge. Also dann wird sich, also ich finde, wenn man das vernünftig formuliert, man muss ja dann niemanden zusammenfalten, sondern man kann einfach sagen, jetzt lass mal überlegen, wie wir das jetzt hier machen und so. Und dann wäre man ja selber auch in der anderen Position, als dass man sich dann irgendwas einfallen lässt. Und das sind meistens dann Sachen, die ganz gut sind.
Also ich warte immer, bis der Besitzer, also wir sagen die ganze Zeit hier, ne, tremendous und beautiful und oh Mann, 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 schön, schön. Und dann schlägt der die Tür hinter sich zu, der Besitzer, und dann wird aber abgekotzt. Da bin ich erstmal einen ganzen Tag sauer, dann bin ich schlecht gelaunt, dann muss ich dreimal in den Pool springen, um mich wieder runter zu kühlen, und ich jammer jeden voll, was wir hier für eine Scheiße gebucht haben.
Aber erster Tag im Urlaub ist doch immer so. Das ist, ich habe schon ausgegeben, dass man am ersten Tag des Urlaubs, egal wie, dass man gar nichts bewertet, weil man, es steckt einem die sogenannte Reise noch in den Knochen.
Ja.
Man hat immer so, Expectation Management funktioniert ja sowieso nicht. Dann, das haben wir gelernt von Rainer Langhans, als er im Dschungel mal war, die Seele reist langsam. Also man muss warten, bis der komplette Geist anwesend ist, damit man das auch vernünftig beurteilen kann. Und das ist meistens erst am nächsten Tag so. Das ist noch nicht der Urlaubstag, das ist der Tag, der dramaturgisch so viel, so aufgeladen ist über die letzten Wochen, dass er natürlich dem, was man sich davon verspricht, niemals gerecht werden kann. Das heißt, man muss immer den nächsten Tag abwarten, um dann ganz normal die Augen aufzuschlagen und dann mal anders drauf zu gucken. Und 4-5 Tage später sieht sie so anders aus und hat man sich da so reingewohnt irgendwie, und dann geht das.
Was ist bei euch der Moment, wo ihr sagt, jetzt hat der Urlaub angefangen? Das ist bei mir immer, nachdem ich in so das Ferienhaus, habe ich mich da aufgeregt, dann fährt man zum Supermarkt und kauft so 2 Einkaufswagen voll, und man denkt, man kommt damit durch die Woche.
Das ist auch noch stressig, finde
ich. Das ist dann ultra stressig und man schwitzt wie ein Schwein, und ja, dann geht man in den Pool und hat eine Bierdose auf, und dann sage ich, jetzt hat der Urlaub angefangen. Was ist euer Moment?
Ja, meiner auch, wenn ich das Handtuch auf die Liege gelegt habe und das erste Mal so runterschlaffe und die Sonne einem das Gehirn so langsam in die Dummheit brutzelt. In dem Moment denke ich auch, oh, das ist Urlaub.
Irgendwie sind wir heute Summerpreesiger drauf als in den Summerprees-Folgen. Also wir haben heute 80% über Urlaub gesprochen. Ne?
Naja, weil du im Urlaub bist. Und weil
ja die Folgen nochmal tauschen.
Ja, du bist ja im Urlaub und da gibt es ja auch ein bisschen was zu erzählen. Wir freuen uns ja, dass du irgendwie auch mal dass du mal die Seele mal baumeln lässt oder was. Oder mal zum Trocknen rausgehängt hast wenigstens.
Ja. Das hab ich.
Wisst ihr was ich traurig fand, obwohl es natürlich so ein bisschen erwartbar war, dass Alfred Biolek gestorben ist jetzt. Das fand ich irgendwie, hat mich das dann doch irgendwie, obwohl er ja nun 87 war und man wusste ja, dass er jetzt natürlich auch schon auch in den letzten Jahren so ein bisschen sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und irgendwie nicht mehr so ganz so kraftvoll war, wie das vielleicht in Ausnahmefällen andere in dem Alter sind. Er war es nicht, und ich habe jetzt trotzdem nochmal so ein bisschen zurückgedacht. Ich bin jetzt nun nicht die Generation und ihr auch nicht, die jetzt so die ganzen Anfänge mitbekommen haben, wie das so losging, sondern wir haben ja eigentlich erst Alfred Biolek kennengelernt, als der natürlich den Hauptteil seiner Karriere und warum er ein Star war. Das ist ja, war ja alles schon passiert in dem Moment. Ich habe nur trotzdem über bestimmte Sachen mich irgendwann mal so informiert, weil ich mal eine Begegnung hatte mit ihm, die ich ganz interessant fand, und davon ausgehend habe ich mir ganz viele alte Sachen dann zu dem Zeitpunkt angeschaut. Da war ich am Flughafen mal in Köln zusammen mit unserem Freund Sebastian Kollay, und wir sollten abgeholt werden. Und dann kam Alfred Biolek auf uns zu aus dem Nichts und sagte, sein Fahrer steckt im Stau, ob wir ihn mitnehmen können und bei ihm zu Hause absetzen können. Haben wir gesagt, ja, Alfred Biolek, das machen wir. Und dann saß der vorne, wir saßen hinten, und dann hat Alfred Biolek seine komplette Karriere erzählt. Und da sind mir dann nochmal Dinge klar geworden, dass der also damals mit Bios Bahnhof eigentlich das gemacht hat, was wir jetzt immer noch machen. Also was wir so, der hat damals Sammy Davis Jr. dahin geholt, und man wusste nie, was passiert als nächstes. Und es war total so eine aufregende, unterhaltsame, so ein Blick in über den großen Teich hin Richtung Zukunft und Richtung Amerika. Und dann hat er noch Monty Python eigentlich mehr oder weniger für Deutschland entdeckt, die hierher geholt. Und vor Alfred Biolek wussten wir also alle nicht, wer John Cleese und wer Monty Python ist und so. Und all das hat der gemacht, und dann natürlich so diese ganz späten Sachen, die Talkshow und auch die Kochshow und so. Also ich war ein bisschen traurig, mochte ihn immer irgendwie sehr gerne und kannte ihn irgendwie nicht gut und habe ihn da bloß einmal so kennengelernt und so. Aber der, also so jemanden, den hat man danach lange gesucht, wahrscheinlich im Fernsehen, und ehrlicherweise nicht gefunden.
Er hat mich auch sehr bewegt, fand ich immer als Fernsehzuschauer toll und habe die Sendung mit ihm gern gesehen, besonders eben Alfredissimo. Das war irgendwie so eine entschleunigte Art, die Prominenten kennenzulernen, für die ich mich interessiert habe. Also die Folgen mit Harald Schmidt oder Tommy Gottschalk oder auch Stefan Raab.
Helmut Berger.
Wenn die da gebrutzelt haben. Oder Helmut Berger, also die kann ich inzwischen fast mitsprechen.
Ja, Helmut Berger komplett besoffen, hat Spaghetti gemacht. Auch sehr gut. Und hat dann immer, es gibt so eine Aufzeichnung, die mal, ich weiß nicht, wer das aufgezeichnet hat. In irgendeinem Buch habe ich das mal nachgelesen und es war auch mal auf irgendeiner Bühne. Ich weiß nicht, das habe ich nicht selber gemacht, aber das fand ich so lustig, weil ich mich eben an diese Folge auch noch erinnere, wie dann Alfred Biolek irgendwie Wein holt und weggeht und vorher noch zu Helmut Berger sagt, er soll nichts würzen und so, nicht noch mehr, ne, weil der also schon fernab von Gut und Böse war. Und dann geht er weg, holt mal wieder Wein. Obwohl sie eigentlich schon genug getrunken hatten. Und dann nimmt Helmut Berger jedes Gewürz, was es überhaupt nur gibt in dieser Küche, hat die noch in der Hand, ne, als Biolek zurückkommt. Und der sagt, ich habe doch gesagt, du sollst nicht würzen. Und Helmut Berger sagt, überhaupt nichts angefasst. Und das erinnere ich irgendwie noch. Ich weiß gar nicht, wer das aufgeschrieben hat. Ich glaube, Erik Pfeil hat das aufgeschrieben. Irgendwer hat das mal so richtig abgetippt, diese ganzen Dialoge, und die sind wirklich herrlich. Dann klingelt die Eieruhr, er geht an den Schneebesen und sagt, ist für dich, Alfred, Hollywood.
Oh Mann.
Schon gut.
Zum Schluss muss ich noch eine Richtigstellung machen, ne? Danach kann die gute Laune wieder einkehren. Aber ich habe ja letzte Woche gesagt, dass ich ein McRib-Mann bin, ne? Und dass Deutschland das einzige Land ist, in dem es den McRib gibt. Und eine Flutwelle an Zuschriften haben mich erreicht. Oh. Aus der ganzen Welt, wirklich. Da war von Indien bis USA alles dabei. So. Es scheint so zu sein, dass es den McRib in vielen Ländern gibt, allerdings immer nur saisonal. Und in den USA und so wird das richtig zelebriert, wenn wieder McRib-Zeit ist. Also es ist nicht so, dass die...
Das ist so wie Erntedankfest oder so.
Ja, ja. Herrgott, es ist wieder McRib-Zeit. Pack die Kinder ein. Ja, und nur in Deutschland ist es wohl ein Dauerangebot. Also wir sind damit gesegnet, dass jederzeit McRib-Zeit ist.
Okay, das ist nicht so wie bei der Piemont-Kirsche oder so, dass die einfach eine Zeit lang nicht da ist, weil wegen heiß oder so?
Das war auch ein Unding eigentlich. Ne? Wegen eklig eine Zeit lang nicht da. So ist es zumindest ja. In den anderen Ländern, ne? Und bei uns halt auch. Also, aber mich hat erstaunt, das ist ein richtig emotionales Thema, ein weltweit emotionales Thema, was da alles reingeflattert ist, von Beschimpfungen, wie ich auf die Idee komme, Beweise, Screenshots, wann es den McRib in Luxemburg gibt, wann es den in der Schweiz gibt, wann in Pakistan. Ja. Es war unfassbar. Ja. Also es scheint die Leute aufzuwühlen. Ihr könnt da jetzt ruhig sein, ich habe es jetzt gerade gestellt. Es gibt den wahrscheinlich überall auf der Welt, aber in Deutschland rund um die Uhr, 24/7, 365 Tage im Jahr.
Das ist gut, dass wir das jetzt auch nochmal geklärt haben, dass sich da alle wieder mal beruhigen können.
Ja,
ne?
Ja.
Und die ganzen, oh, was sind das denn auch für Leute, die dann da wirklich noch mit so dieser braunen Soße am Mund dann da hektisch anfangen zu tippen.
Naja, fangt an zu tippen, was der Bofrostkrieg da macht. Ne? Das interessiert mich, da höre ich
das
Netflix klingeln. So, wir schreiben mit.
Das möchte ich wissen, ja, total, ja. Meinst du, dass Thomas Müller so ein McRib mit seinen Füßen isst?
Oh, hör auf, so.
Ich bin jetzt so gut gelaunt, dass ich eigentlich mir eine Sache sparen wollte, zu der ich noch ausholen wollte, nämlich zum großen Rant über Convenience-Produkte und wie sie eigentlich jedes Kulturgut kaputt zu machen. Convenience-Produkte sind im Grunde alles, was so ja das herkömmliche Produkt durch einen einfacheren Zugang verdrängt. Ich gebe dir ein Beispiel, die Espresso-Kapsel.
Ja, herrlich.
Es gibt dann die Espresso-Kapsel, die praktisch verhindert, dass jemand noch am Siebträger fummelt. Und das führt halt dazu, dass, weil es ein günstigeres Produkt ist, erstens mehr Müll entsteht und zweitens mehr beschissener Kaffee. Und das schlimmste Beispiel ist eigentlich, weil du mich jetzt hier so provozierst, erzähle ich es doch, sind eigentlich Backwaren. Ich bin ja großer, erklärter Fan von Teilchen zum Beispiel. Und wir haben inzwischen im Jahr 2021...
Also nicht im physikalischen Sinne, es geht ja nicht um das CERN-Institut, ja, sondern es geht um lecker was mit Pudding drin. Ne? Wir reden jetzt nicht über so kleine Atome oder so. Ne?
So nee. Genau. Und ich liebe diese Teilchen und Croissants. Und jetzt mache ich es mal am Beispiel des Croissants. Während man früher noch gesagt hat, ich fahre mal nach Paris und esse da so ein französisches Croissant oder ich fahre mal nach Italien und trinke da einen guten Espresso. Das ist alles vorbei, weil Convenience traurig übernommen hat. Es ist inzwischen so, jeder Bäcker in Europa verkauft kauft die gleichen tiefgekühlten Croissant-Teile, die er dann nur noch aufbackt. Und weil es so ist, dass du die tiefgekühlten Sachen im Einkauf billiger einkaufst als Bäcker und du noch den Vorteil hast, dass du einfach am Tag ein, zwei Mal neu aufbackst und so nicht, wie wenn du früher aufwendig Croissants selber gebacken hast, die 10, die keiner gekauft hat, wegschmeißen musst, also einen Verlust in der Kasse hast, musst du hier ja einfach nur geschickt über den Tag aufbacken und dann bleiben die eben die Rohlinge, die nicht aufgebacken wurden im Kühlschrank, kannst du die morgen machen. Das heißt, es ist also wirtschaftlich interessanter für den Bäcker. Das bedeutet also, diese ganze Fertigscheiße überschwemmt das Kulturgut von den Bäckern, die in Paris noch eine kleine Bäckerei hatten und selber auf ihre Weise Croissant gemacht haben. Die macht kaputt, dass ich hier in Italien einen guten Espresso bekomme, sondern da drückt einer so eine drecksbeschissene Kapsel in seinen drecksbeschissenen Plastikmüllapparat und quetscht da irgendeine Pisse raus. Und das geht in alle
in Italien.
Also nicht nur hier ist, kriegst du teilweise auch an der Raststätte noch einen guten Espresso, aber es nimmt auch hier, ist die Krake Convenience immer größer und es geht in alle Esskulturbereiche und ich mache mir Sorgen um den Kampf um die Teilchen und so habe ich schon verloren, aber wenn es mir jetzt wirklich auch an den Kaffee geht, dann weiß ich nicht mehr weiter und ich will einfach meine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass da, wo früher selbst gebacken wurde, kriegst du überall dieselbe Kacke. Überall sieht das Schokobrötchen gleich aus. In jedem Drecksladen. Das ist doch scheiße.
Solange ich mir bei Bofrost und Eismann noch meine Teilchen bestellen kann, ist mir das alles wurscht.
Und die sind da die schlimmsten. Und ihr braucht mir auch gar nicht schreiben oder uns gar nicht schreiben, Bofrost und Eismann, Leute, dass ihr so leckere Sachen habt und die müssen wir mal probieren und könnt ihr uns die schicken. Nein, behaltet eure Kacke im Kühlschrank.
Sag mal, hallo.
Haben.
Sag mal, wir haben hier gerade die Gelegenheit, für unser ganzes Leben umsonst zu fressen und du machst uns halt kaputt mit einmal hier so deinem Rant über irgendwelche Schokocroissants in Frankreich. Ist mir doch egal. Ich will Benjamin Blümchen-Torte. Wo gibt's die denn wohl nicht convenient?
Ja.
Weil soll Benjamin Blümchen die jetzt selber backen oder was?
Ja, was weiß ich.
Ja.
Ich will einfach echte Croissants, die von Hand gebacken sind, von Leuten, die eine gute Ausbildung genossen haben und die handwerklich was wissen, wie sowas geht.
Und Herr Koppenrad und Frau Wiese, die wissen wohl, die haben das wohl irgendwie so als Hobby gemacht.
Gelernt,
und für dieses Croissant bezahle ich dann auch gerne 7 €.
Du willst nur, dass die Bäcker nach wie vor um 4 Uhr aufstehen müssen.
Ey,
ne?
weißt du, was ich machen kann? Gerade als mir so eingefallen ist, dass ja Teilchen durchaus mehrere Bedeutungen haben, könnte man ja wirklich das eine Superteilchen machen, also wo wirklich alles Geile drin ist, ne? Pudding und ich weiß nicht, so die ganzen supergeilen Sachen. Und dann ist das so Dings. Und das würde man dann das Gottesteilchen nennen.
Ich würde es kaufen.
Was haltet ihr davon? Und das zieht praktisch, das Gottesteilchen ist so, dass wenn man das kauft, zieht es magisch andere geile Sachen an. Das ist das Ding, dass man so eine Art Gutschein dann kriegt für 10 andere gute Sachen, um praktisch in dem Bild der Wirkungsweise des tatsächlichen Hicks, heißt es glaube ich, ne, dieses richtigen Gottesteilchens zu bleiben, dass es irgendwie so eine Art Anziehung hat an andere ultra geile Sachen. Also ich bin da an was dran.
Für mich ist der McRib das Gottesteilchen.
Für mich bist du das Gottesteilchen, Tom.
Oh.
Alles Gute, alles Liebe.
Bussi, Bussi.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und das ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freundschaften?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus
Und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern. Egal, ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Halls in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so Halls? Bei Halls, also Klamotten-Halls.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.